Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chemie kennt keine Liga, dem HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung. Mein Name ist Julius Lukas, das sage ich heute mal als allererstes. Ja, vor mir sitzt wieder Fabian Wölfling, Sportchef der Mitteldeutschen Zeitung, und Tobias Groß ist auch der HFC-Experte, Sportreporter der Mitteldeutschen Zeitung. Und die beiden haben sie mir gerade jetzt in der letzten Sekunde unseres Vorgesprächs, was ungefähr schon so lange gedauert hat, wie der gesamte Podcast jetzt wahrscheinlich dauern wird, haben die beiden mir verraten, dass sie gerade an einem Pro und Contra Robert Schröder schreiben. Also wir wissen ja, die beiden letzten beiden Spiele sind nicht so ideal gelaufen, mal wieder, wie in den vergangenen Wochen so oft. Und jetzt geht es darum, was wird aus Robert Schröder? Die beiden schreiben gerade an einem Pro-Kontra. Und bevor ich jetzt euch mal kurz sagen lasse, wer da Pro und wer Contra Schröder ist, noch ein ganz kurzer Vorausblick. Wir wollen natürlich über die schwierige Lage beim HFC sprechen, auch natürlich, was den Trainer angeht, wie da so die Lager sind, was auch Sportchef Meier angeht. Da wollen wir drüber sprechen. Dann über die Strafe, die es jetzt gab, anlässlich der Krawalle gegen Chemie Leipzig. Und dann am Ende noch so ein paar kleiner Vorausblick aufs Spiel am Wochenende, Pokalspiel. Und dann haben wir noch was Nettes zum Schluss.
Noch eine positive Nachricht. Wir haben eine gefunden.
Eine positive Nachricht gibt es dann doch. Okay, dann schieß mal los. Ich glaube, Tobias, du hast schon geschrieben, also kannst ja verraten, in welchem Lager du bist.
Wollen wir, bevor wir jetzt in die Tiefenanalyse gehen, vielleicht nicht erstmal den Status quo ein bisschen erörtern?
Na gut, dann machen wir halt das zuerst.
Nein,
das
also ist natürlich, wir können einmal ganz kurz rekapitulieren. Seit unserem letzten Podcast gab es die Spiele bei Hertha BSC 2. In Berlin und jetzt am vergangenen Freitag zu Hause gegen SV Babelsberg. 0-1 bei Hertha, 2-2 gegen Babelsberg. Nicht das, was man sich erhofft hat, nicht das, was man sich vorgestellt hat, nicht das, was der Anspruch des HFC sein sollte und sein darf. Deswegen schwelt die Diskussion um Robert Schröder immer noch weiter. Wenn es nach Teilen der Fans ginge, dann wäre ja sein Job schon längst los. Ist er nicht. Diese Woche gibt es einen großen Krisengipfel. Es ist noch nicht genau klar, wann der ist. Es soll Mitte der Woche sein, also entweder vielleicht morgen, also Dienstag dann in dem Fall, oder Mittwoch oder vielleicht auch erst Donnerstag. Das werden wir dann sehen. Schröder soll da aufzeigen, wie er jetzt aus der Krise rauskommen will mit der Mannschaft. Punkt. So, das ist der Stand. Und jetzt, genau, können wir gerne zu dem Pro und Contra, was du jetzt gerade angesprochen hast, kommen. Ich habe den Pro-Teil verfasst. Also ich
bin,
doch, tatsächlich. Ich bin der Meinung, dass man an Robert Schröder zumindest bis zum Winter jetzt erstmal noch festhalten sollte. Also Daniel Meier, mit dem habe ich am Wochenende nach dem Babelsberg-Spiel jetzt nochmal gesprochen, hat da schon gesagt, dass der HFC für sich jetzt neue Ziele definieren muss. Also ja, quasi die Meisterschaft erstmal abgehakt oder abgehakt generell, weil Lok Leipzig trotz Niederlage gestern immer noch 13 Punkte, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, Vorsprung und einfach sehr, sehr souverän unterwegs, dann auch noch Jena dahinter, die auch ähnlich stark sind. Von daher bin ich davon überzeugt, dass man mit Schröder auf jeden Fall bis zum Winter weiterarbeiten sollte, weil ich jetzt nicht sehe, was jetzt ein Trainerwechsel bringen sollte. Von daher sollte man ihm noch die Chance geben. Nach dem sehr, sehr guten Start, den wir gesehen haben, ist er jetzt schon zwar seit drei Monaten in der Krise, aber ich finde, man sollte ihm die Chance geben, Lösungen zu finden bis zum Winter, die Mannschaft wieder in die Spur zu bringen, und dann ist er lange frei, dann kann man immer noch mal genauer evaluieren. Und warum ich mich auch für Pro entschieden habe, ist, weil ich von der Idee, die Robert Schröder vom Fußball hat, überzeugt bin. Und man hat ja auch in den ersten Spielen gesehen, dass die funktioniert und dass er die auch auf eine Mannschaft implementieren kann. Ja, dass es jetzt aktuell nicht so läuft, das hat sicherlich auch mit den ganzen personellen Sachen zu tun, dass immer wieder Unterschiedsspieler gefehlt haben. Ist jetzt natürlich nicht die große Entschuldigung. Schröder hat auch genug Fehler selbst gemacht. Was ich ihm allerdings auch zugute halte, ist, dass er wirklich sehr, sehr akribisch versucht, Lösungen zu finden, dass er teilweise auch die Systeme wechselt, die Systeme auf den Gegner anpasst, auch jetzt nicht starr mit 11 Spielern das Ding durchzuziehen versucht, sondern da auch variieren muss, auch aufgrund von Formschwäche, darauf reagiert. Die Ergebnisse passen jetzt natürlich nicht. Ich glaube trotzdem, dass er, wie Daniel Meier auch gesagt hat, er ist auch davon überzeugt, dass Robert Schröder ein sehr, sehr guter Trainer ist. Um es jetzt mal kurz abzurunden, es wird jetzt, glaube ich, darauf ankommen, dass Schröder seinen taktischen Perfektionismus, den er, glaube ich, in sich trägt, ein bisschen runterschraubt, vereinfacht. Der HFC hat jetzt gegen Babelsberg in der zweiten Halbzeit mit einem vermeintlich bisschen einfacheren System gespielt, ein 4-2-3-1. Vorher waren es die letzten Spiele immer Dreierkette und mit 5 Mann davor, 4 Mann davor, 2 Halbstürmer und 2 Stürmer, alles Mögliche. Ich glaube, wenn man es jetzt ein bisschen einfacher macht wieder, wie zu Saisonbeginn, wo es die ganze Zeit im 4-3-3 war, dann gibt das der Mannschaft doch Sicherheit, hat man gegen Babelsberg in der zweiten Halbzeit auch gesehen. Es gab zwar 2 Rückstände, HFC ist aber 2-mal zurückgekommen. War auch deutlich besser, hätte das Ding eigentlich auch gewinnen müssen, den Chancen nach. Und von daher glaube ich, wenn er das schafft und da so seinen Perfektionismus ein bisschen ablegen kann, dann ist er immer noch der richtige Trainer. Punkt. Mein Statement.
Okay.
Das war schon der ganze Kommentar, oder?
Gefühlt schon, aber dadurch, dass der wahrscheinlich erst Dienstag früh erscheinen mit dem Podcast, ist es ja dann alles schon online und alles nachzulesen.
Genau, das kann man natürlich alles dann online lesen, aber ihr hört es hier natürlich auch nochmal, beziehungsweise ganz exklusiv von den Leuten, die es auch geschrieben haben, Fabian. Jetzt, hätte jetzt viel noch dazwischen sagen können, aber ich glaube erstmal gut, wenn du erstmal deine Gegenrede hältst, sozusagen. Das ist so ein Debattenformat, wir können das etablieren. Ihr müsst jetzt jede Woche ein Pro und Contra vorbereiten.
Ich dachte, ich mache das kurz.
Okay, na dann los.
Unser Phrasenhalodri mal schnell hier auf den Tisch stellen.
Wir haben keinen wirklichen, aber wir tun jetzt so, als hätten wir
einen. Fußball ist ein Ergebnissport.
Ach nein, ja. Ja.
6 Punkte aus 9 Spielen.
Ach, das ist schon alles. Das wird aber jetzt rein visuell dann schwierig, das darzustellen auf der Seite.
Ich werde das noch etwas ausführen, aber letztendlich kann man das dahin zusammenfassen. Und ich war nach Lok Leipzig war ich immer noch absolut pro. Da haben wir ja auch ein längeres Interview geführt mit Jürgen Fox und Sportchef Daniel Mayer und hatte noch das Gefühl, es kann jetzt sich nochmal in die richtige Richtung bewegen. Und dann die zwei Spiele, die jetzt gefolgt sind, haben mir jetzt den Eindruck gegeben, es muss was passieren in der Situation. Läuft das einfach in eine Richtung, die du so nicht weitergehen kannst? Ganz unabhängig davon, dass das Lok da ganz weit weg ist. Das ist eigentlich egal jetzt, das ist nicht mehr relevant. Was ja traurig genug ist, dass wir eigentlich darüber gar nicht mehr als Dimension sprechen müssen, ob das noch erreichbar ist oder nicht, weil das Thema ist durch. Wenn es Lok nicht wird, dann wird es Jena sein. Aber es geht ja auch ein bisschen darum, in welche Richtung entwickelst du dich? Holst du die Zuschauer noch irgendwie ab? Und dann waren diese zwei Spiele zu großen, großen Teilen, da war zwar auch jeweils ein bisschen was Gutes dabei, aber zu großen, großen Teilen sehr ernüchternd. Und teilweise waren da auch schon Bilder zu sehen, wo ich wirklich sehr zweifelnd und
Was denkst du da?
In Berlin war da in der zweiten Halbzeit war da schon Ratlosigkeit auf dem Platz greifbar. Da haben sich die Spieler teilweise angeguckt und gegenseitig so, ja, was machst du? Mach du doch mal was. Hier passiert nichts. Haben sich schon fast angeschrien. Ich erinnere mich an eine Szene, wo Jan Löhmanns rum irgendwie zu Damenlang gesagt hat, du, jetzt beweg dich mal und so. Also fast hilfesuchend ist er mit dem Ball an die Mittellinie gelaufen. So, keine Anspiel. Und da war Trainer Schröder auch danach vollkommen, ja, so wie ich ihn noch nie gesehen habe, ist ja ein super positiver, netter, lustiger Mensch. Also kann man sich ganz toll mit ihm unterhalten. Dass man unabhängig von dem Kommentar, mir wird es menschlich sehr, sehr leid tun, wenn es denn so kommt, weil er wirklich sehr angenehm ist und auch sehr offen. Und der war da ja ganz leise, der hat einen nicht richtig angeguckt, der war richtig zerstört danach. Also, wo du auch gemerkt hast, das ist so eine Entwicklung, hat man ja auch schon oft gesehen, leider auch schon oft beim HFC. Wenn dann erst klappen irgendwie die Spiele nicht so richtig, dann die Ergebnisse oder andersrum, erst kommen die Ergebnisse, dann spielerisch und irgendwann passt dann alles nicht mehr. Dann zweifelt jeder an allem, die Spieler untereinander sind sich irgendwie nicht mehr so grün, man glaubt nicht mehr an das, was der Trainer sagt und das kriegst du dann nur noch ganz schwer gestoppt. Und wenn du dann noch, und das ist vielleicht das eine, wo man sagen kann, vielleicht gibt man ihm noch eine Chance, dass sie das jetzt noch gerettet haben, weil wenn sie gegen Babelsberg verloren hätte, dann wäre, glaube ich, das Stadion auch weg gewesen, dann hätte es Pfiffe gegeben und dann das ist so das Letzte, wenn dann im Stadion die Pfiffe kommen zu Hause oder Schröder rausruft oder sowas.
Da ging es ja eigentlich nach dem Spiel, da waren die Fans ja jetzt nicht, also zur Halbzeit, glaube ich, war
ein bisschen was los. Genau, also ich war jetzt gegen Babelsberg im Stadion, zur Halbzeit gab es Pfiffe, völlig zu Recht, auch die erste Halbzeit war tatsächlich erschreckend schwach. Und das lag jetzt auch nicht nur daran, dass man sich, wie es danach so ein bisschen erzählt wurde, taktisch neutralisiert hat, wie es ja immer gerne heißt. Es war halt einfach auch keine wirkliche Intensität auf dem Platz. Babelsberg dafür, dass sie zuvor 6-mal in Folge auch nicht gewinnen konnten, ja, das ganz solide gemacht, spielerisch auch deutlich überzeugender als der HFC. Deswegen gab es da zur Halbzeit auch berechtigterweise Pfiffe. Und die zweite Hälfte, die hat aber halt auch gezeigt, dass Robert Schröder halt irgendwie die Mannschaft immer noch erreicht, dass er immer noch Zugriff hat, dass er immer noch auch Ideen hat, die greifen können. Und deswegen gab es auch keine Pfiffe am Ende. Es gab, ich habe das nicht mehr ganz mitbekommen, weil ich da schon in der Mixed Zone war, also im Spielertunnel. Gab dann nochmal eine Ansprache der Fans quasi, die schon mit einem sehr harschen Ton, würde ich es jetzt mal sagen, war, aber durchaus positiv alles. Also haben der Mannschaft da nochmal Mut zugesprochen und die Rückendeckung versichert. Was man auch gesehen hat, was man auch während des Spiels gesehen hat, also das Stadion ist jetzt nicht in die Richtung gekippt, dass es dann irgendwie etwa Schröder Rausrufe oder was anderes gegeben hat. Genau, von daher. Ist das immer noch, glaube ich halt immer noch, dass er da durchaus die Wende auch schaffen kann.
Ja, Okay, also ich habe dieses Berlin-Spiel gesehen, das ist natürlich auch brutal, weil das ja auch so, also durch dieses Stadion dort sieht das natürlich auch alles aus wie Amateurfußball, dann spielen die da einen absoluten Amateurfußball, also da kommt irgendwie alles ja,
ein,
so ein bisschen.
Ein 37er Enes Benatira hat da eigentlich auch mit der Abwehr teilweise gemacht, was er will, also das war schon,
ja,
das war schon wirklich.
Da, genau, dann kommt sowas noch dazu, es ist sehr, 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 sehr kompliziert so, und man würde ja natürlich so ein Spiel, wenn mal so ein Spiel dabei ist, wo dann auch ein bisschen Ratlosigkeit auf dem Platz ist, dann wäre es ja nicht so schlimm, aber wenn man davor halt auch die Wochen davor immer eher bescheiden gespielt hat, dann ist es halt irgendwann vielleicht zu viel für Schröder. Du hast vorhin gesagt, dass er vielleicht mit seiner Spielidee, das haben wir auch beim letzten Mal schon so ein bisschen diskutiert, seine Spielidee vielleicht die falsche ist, dann würde man jetzt, oder würde ich jetzt sagen, naja, dann muss er das halt irgendwie als Trainer sich da so entwickeln, aber bitte nicht beim HFC sozusagen in einer ernsten Situation, wo man hauptverantwortlich ist, also sozusagen, wenn man jetzt sagt, er muss dann noch so seinen Trainerstil finden oder so, oder muss sich besser einstellen, dann ist es ja irgendwie blöd, das bei als Cheftrainer bei einem Verein zu machen, wo es um was geht.
Es geht ja in jedem Verein um was. Also,
na gut, aber man könnte jetzt sagen, man macht eine Hospitanz irgendwo oder so.
Das war ja jetzt nicht in dem Sinne gemeint, er muss seinen Trainerstil finden. Also ich glaube, er hat seinen Trainerstil, und dass der Trainerstil funktioniert, das hat man in den ersten Wochen der Saison gesehen. Was ich meinte, ist, er muss seinen Stil jetzt in dieser Situation anpassen. Er muss ein bisschen einfacher vielleicht spielen lassen, einfacheres System vielleicht spielen lassen, um den Spielern einfach Sicherheit zu geben. Wie gesagt, das hat in der zweiten Halbzeit gegen Babelsberg funktioniert. Erste Halbzeit war, ist jetzt mal ein bisschen irgendwie in das Fach Chinesisch überzugehen, irgendwie so ein 3-4-3-System mit eigentlich zwei richtigen Mittelstürmern, Baro und Fakro, und Hartmann so auf halb rechts hängend. Und Marius Hauptmann, der eigentlich ja Rechtsverteidiger immer war, hat dann so die rechte Schiene belaufen und war quasi ein geführter Rechtsaußen. Zweite Halbzeit war das alles ein bisschen strukturierter. Du hattest halt die Viererkette, da ist Niklas Landgraf dann wieder zurück auf seine alte Position des Linksverteidigers gegangen, Jan Löhmannsröben dafür als quasi als Sechser mit Max Kulke zusammen. Das sind halt so Strukturen, die, glaube ich, auch durch die Vorbereitung, weil der HFC eigentlich immer mit Viererkette gespielt hat, bis vor Altlinike, glaube ich, sind die Strukturen einfach, glaube ich, in dieser Formation eher gewachsen. Und Robert Schröder muss, glaube ich, dahin kommen, dass er das jetzt alles ein bisschen vereinfacht, weil diese ganzen Ergebnisse, die Negativergebnisse, die machen natürlich auch was mit Spielern. Und du hast da jetzt kein Selbstvertrauen. Also außer vielleicht ein Fatlo Melesi, weil der immer Selbstvertrauen hat, weil ihm das irgendwie so, ja.
Sitzt aber auch nur aber auf der Bank.
Sitzt auch nur auf der Bank, genau, weil er auch nicht so richtig in seine Form kommt. Aber bei dem hat man auch schon gesehen, dass er jetzt gegen Babelsberg reingekommen ist, dass er schon gut an den Ketten gezogen hat, dass er so ein bisschen immer mal wieder verpasst hat, dass den Pass einen Tick eher zu spielen, aber hat schon neuen Schwung reingebracht. Genau, und das ist aber halt jetzt für Robert Schröder halt einfach als 37-jähriger Trainer, der noch vergleichsweise jung ist und vorher auch in Anführungsstrichen nur Hertha Zehlendorf trainiert hat, ist es halt einfach ein Lernprozess. Und wenn man sich als HFC im Sommer dafür entscheidet, so einen Trainer zu holen, der jetzt verglichen mit Vorgänger Marc Zimmermann, dem einfach 14 Jahre Lebenserfahrung fehlen, dem auch ja wahrscheinlich 14 Jahre Fußballerfahrung fehlen dann in dem Moment, der noch nicht so viel gesehen und erlebt hat und noch nicht so viel mit verschiedenen Mannschaften, Spielern etc. durchgemacht hat, muss man ihm halt einfach in so einer Situation dann vielleicht auch gewähren, dass er daraus lernt und dass er dann die Lehren zieht. Und wenn das nicht funktioniert bis zum Winter, dann ja, dann kann man sich immer noch trennen. Aber ich glaube jetzt tatsächlich, wenn man als HFC dann auch schon sagt, wir müssen jetzt für uns neue Ziele definieren, so, ja, man kann es als irgendwie aufgeben im Meisterkampf sehen, man kann es aber auch einfach als realistisch einordnen. So, und dann kannst du ihm auch die Chance geben, vielleicht jetzt noch den Turnaround zu schaffen mit
einfachen Sachen. Wenn man sagt, er hat jetzt lange Zeit vielleicht auch einen Fußball gespielt, der vorher nicht die Leute für hatte, die Mannschaft dafür nicht hatte, woran auch immer das liegt, ob die Leute jetzt gefehlt haben immer aufgrund von Verletzungen oder ob sie einfach nicht in ihrer Form finden, liegt das Problem dann eine Stufe höher, dass ihm nicht die Spieler gegeben werden, die er braucht, um sein Spiel da zu machen, um seine Idee von Fußball umzusetzen? Also die Frage ist, liegt es dann an Daniel Mayer, der halt nicht die richtigen Leute besorgt oder die halt auch nicht so richtig zünden, wie manche Einkäufe, die da getätigt wurden?
Also man kann sagen, die richtigen Stürmer hat er zumindest nicht so auf den Platz bekommen, wie er es gewollt hat, auch wenn Malik Fakro jetzt mal einen Doppelpack gesetzt hat, zumindest mal so ein bisschen Hoffnung gemacht hat, aber diese große Baustelle hat er auf jeden Fall bis hierhin nicht schließen können, Daniel Mayer. Generell glaube ich, dass der Kader schon gut ist, dass er aber die gleichen Schwächen hat, neben Stürmer, die wir auch letzte Saison immer wieder besprochen haben, dass es an Führungsspielern fehlt und die dann in kritischen Phasen immer wieder an dieses Problem stoßen, dass sie eben sich da nicht alleine rausziehen können. Also Jan Löhmannsröben ist da sicher in die Richtung einer, aber der hat halt andere Limitierungen durch sein Alter, wo man immer so ein bisschen was mit abgibt jetzt inzwischen, was man zum Beispiel auch gegen Berlin sehr gut gesehen hat in Laufduellen. Da hat er halt echt große Probleme, haben wir ja auch schon zigmal gesagt. Also ich glaube, der Kader ist immer noch gut. wäre auch deutlich gut genug, um besser zu spielen. Aber es ist dann auch mal so, dass gerade gefühlt kein Spieler irgendwann an seinem Leistungsmaximum ist, wo du dann auch sagen musst, das liegt dann doch eher im Aufgabengebiet des Trainers. Was ich tatsächlich so ein bisschen schwierig finde, ist jetzt zu sagen, gut, jetzt sind wir irgendwo in so einer Situation, Meisterschaft ist weg und es läuft nicht. Jetzt vereinfachen wir mal bitte alles, Herr Schröder, und jetzt spielen sie halt irgendwie den simplen 4-4-2-Fußball so ein bisschen sehr bewusst dumm gesagt, weil genau das war ja, warum man Marc Zimmermann im Sommer rausgekickt hat. Hat gesagt, ja, das ist irgendwie alles ja ganz okay und bieder und wir holen irgendwie die Ergebnisse, aber so wollen wir halt nicht Fußball spielen. Und jetzt sind wir in einem Prozess drin, wo wir sagen, jetzt brauchen wir das eigentlich wieder. Ist irgendwie, deswegen, ich finde das schwierig in der Situation jetzt irgendwie, sehe ich das halt als eine ziemliche Sackgasse in der Konstellation. Würde mich freuen, wenn es anders kommt, wenn man ihm jetzt die Treue schwört, dass man dann nach Jena fährt. Landespokal bin ich immer, das wird man schon hinkriegen, nach Jena fährt und da irgendwie ein Ergebnis holt. Ich sehe es aber gerade nicht, aber gut. Ich habe mich auch schon sehr oft geirrt in meiner Karriere, vielleicht dann auch in dem Fall, aber ich sehe es gerade nicht nach den Eindrücken der letzten Spiele. Und wenn ich sehe, wie eigentlich wirklich jeder Spieler irgendwie weit unter dem spielt, was er schon mal irgendwo gezeigt hat, zumindest phasenweise, das ist ja auch dann irgendwann schwierig, wo du sagst als Trainer, ja, was hast du für Argumente, wenn die Ergebnisse nicht spielen, wenn der Fußball nicht gut ist, wenn die Individuen sich nicht weiterentwickeln, sondern eher irgendwie schlechter werden, dann hast du ja eigentlich nichts erfüllt von dem, was du leisten sollst. So hart das jetzt klingt und so hart das ist es vielleicht auch gar nicht gemeint, weil ich glaube, ja, wie man sagt, manchmal ist das halt auch so, dann fängt ein Trainer woanders an und funktioniert wieder und du weißt eigentlich nicht genau, warum. Wo es ja auch so ist, wo man sagt, Spieler gehen vom HFC weg und auf einmal funktionieren sie oder sie kommen von woanders her, wo sie funktioniert haben und in Halle funktionieren sie irgendwie nicht mehr. Das ist dann manchmal schwer zu verstehen. Aber
es könnte doch mal einer kommen, der gleich
ändert funktioniert. Ändert ja an der Situation jetzt nichts, dass man sagt, so kann es ja irgendwie nicht weitergehen. Also man kann ja nicht irgendwie jetzt in Jena dann verlieren und dann gegen Eilenburg zu Hause nur unentschieden spielen vielleicht und dann beim BFC noch verlieren. Also irgendwann, ja, kommst du an den Ergebnissen und den Auftritten nicht mehr vorbei, meiner Meinung nach. Aber jetzt habe ich auf die ursprüngliche Frage, bin ich sehr weit
Ja, das Ding geht so ein bisschen.
Also Daniel Mayer ist da natürlich nicht rauszunehmen aus der Verantwortung für diese Gesamtsituation. Das ist vollkommen klar.
Ich finde es auch wirklich ein bisschen komisch, wenn man sagt, wir müssen uns andere Ziele für diese Saison setzen. Aber ja klar, ich meine, logisch wird jetzt das mit dem Aufstieg nichts mehr. Aber irgendwie dann so sagen, naja, jetzt läuft es irgendwie nicht. Anscheinend haben wir alle Fehler gemacht. Jetzt machen wir einfach kleinere Ziele. Und dann passt es schon wieder. Ist ja auch nicht irgendwie die Lösung. Aber gut.
Was jetzt schon entscheidend wäre, wenn man jetzt mit Robert Schröder weitermacht, so, wäre dann zu sagen, okay, was ist die Perspektive Richtung nächste Saison? Also da muss ich auf jeden Fall schon mal sagen, gut, irgendwas im Kader müssen wir verändern. Das ist, glaube ich, so oder so gesetzt, weil da brauchst du irgendwie mehr Führungsspieler. Die scheinen sich ja nicht von alleine irgendwie rauszukristallisieren. Eigentlich musst du ja jetzt, für diese Saison muss es irgendwie darum gehen, du holst noch möglichst viele Siege, um das Publikum wieder irgendwie zu erfreuen. Also ganz unabhängig davon,
Faktor, ja.
Wo du dann am Ende, ob du dann Dritter oder Fünfter wirst, ist jetzt irgendwie auch Wurst, sondern einfach mal ein paar gute Spiele, die mal wieder ein bisschen Spaß machen am HFC. Und dann natürlich, wer ist zu gebrauchen, um nächste Saison, wenn es den direkten Aufstiegsplatz gibt, wenn natürlich alle hoch wollen, die irgendwie ein bisschen Geld finden in dieser Liga, dann einen Kader hast, der es dann hoffentlich gebacken kriegt. Aber wir holen ganz schön weit aus gerade.
Ja, ja, genau. Okay, deswegen müssen wir vielleicht mal wieder ein bisschen zum Punkt kommen. Es gibt ja diese Woche noch durchaus Gespräche, auch ob Schröder weitermacht oder weitermachen darf. So da muss man es ja eher sagen. Wie sieht es denn da so aus im Präsidium, auch auf der Vereinsebene? Wie sind da so Stimmungen und was ist da für diese Woche noch geplant, Tobias?
Naja, für diese Woche ist halt vor allem erstmal dieser Krisengipfel, nenne ich es mal, geplant. Wie es da jetzt im Verein und in der Stimmung aussieht. Ich glaube, das ist alles sehr gemischt. Also wie Fabian schon gesagt hat, wir haben vor anderthalb Wochen vor dem Berlin-Spiel mit Jürgen Fuchs, Präsident Jürgen Fuchs gesprochen und auch mit Daniel Mayer. Da klang auch bei Jürgen Fuchs noch eine sehr große Überzeugung für Robert Schröder raus. Ich habe ihn jetzt am Freitagabend nach dem Spiel mal ein bisschen beobachtet. Da war jetzt wenig aus seinem Gesicht rauszulesen nach dem 2-2, ob er da jetzt sehr, sehr frustriert drüber ist oder ob er jetzt immer noch hinter Robert Schröder steht. Von daher, ich glaube, dass das eine sehr, 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 sehr offene Kiste ist. Ja, ganz nett. Schröder konnte ja oder durfte ja im Sommer schon mal vor dem Vorstand vorsprechen, als es darum ging, ob er Trainer werden wird beim HFC. Nachdem Daniel Mayer ihn so ein bisschen als Nachfolger von Marc Zimmermann auserkoren hatte. Damals hat er die Gremien überzeugt. Daniel Mayer sagte sogar danach irgendwann mal, er hätte sie begeistert. Jetzt muss er vorsprechen und muss damit quasi so ein bisschen seinen Job dann retten.
Also was man so raushört, es gibt durchaus auch ein bisschen, glaube ich, kritischere Stimmen als jetzt Jürgen Fox. Daniel Mayer hat sich ja jetzt so ein bisschen, ja, gemischt geäußert, würde ich jetzt mal sagen, nach dem Spiel. Also,
ja, deswegen sage ich ja,
das also ist, glaube ich, allgemein gemischt. Er war auch, glaube ich, so wie wir, so von den Spielen gegen Berlin und Babelsberg so ein bisschen nicht angetan. Hat er auch so ein bisschen gesagt, ja, jetzt müssen halt auch mal die Ergebnisse her. Und ich glaube, im Vorstand ist es auch so ein bisschen geteilt, was man so ganz raus, aber das ist jetzt wirklich nur so, habe ich jetzt nicht als Zitat da, aber so, was man gibt, da ist da, glaube ich, Jürgen Fox noch eher der, der noch treuer steht, und bei manch anderen ist das ein bisschen anders, aber werden wir dann sehen, welche Kräfte sich durchsetzen. Ich finde den Prozess vielleicht, um das noch dran zu setzen, auch so ein bisschen fraglich, warum man sich da jetzt so viel Zeit nimmt. Man begründet das damit gründlich und will das genau sich überlegen. Andererseits, so das Spiel war Freitagabend, jetzt will man sich vielleicht am Mittwoch oder vielleicht erst Donnerstag zusammensetzen. Dann ist schon fast das Landespokalspiel, dann hat Robert Schröder schon die ganze Trainingswoche mehr oder weniger gemacht. Wenn du ihn dann tatsächlich rausschmeißen würdest, warum dann erst zu spät? Also, und dann ist es wieder nur noch eine Woche bis Jena, da macht es vielleicht Sascha Prüfer bis dahin interimsmäßig, dann, also den Prozess kann ich nicht so ganz nachvollziehen, dass man das dann nicht vielleicht schon Sonntag oder Montag hinkriegt, aber gut.
Wäre denn Prüfer eine Option sozusagen, vielleicht gleich mal so ein bisschen, ich meine, wir wollen jetzt überhaupt nicht spekulieren, wer da jetzt nun darauf folgen würde, aber der wäre natürlich die erste Option jetzt im direkten Fall, wenn er rausfliegen würde, und wäre aber langfristig, wäre es ja eigentlich auch etwas. Der hat die Erfahrung, der war schon Regionalliga-Trainer.
Finde ich schwierig aus zwei Gründen. Zum einen, er ist ja im Sommer, der kam ja bevor Robert Schröder, also bis bevor die Zimmermann-Entscheidung letztendlich gefallen ist, war der ja als klarer Co-Trainer verpflichtet. Und das wäre so das eine, wo ich sage, der ist quasi als klarer Co-Trainer gekommen. Gut, das kann sich immer mal ändern. Und zum anderen sind die ja sehr gleichberechtigt auf dem Platz immer aufgetreten, wenn man so das Training beobachtet. War da schon sehr viel Sascha Prüfer auch dabei. Da sah ich dann, ja, letztendlich die Aufstellung verantwortet dann in absolut letzter Konsequenz immer der Cheftrainer und irgendwo vielleicht auch die Motivation an der Seitenlinie noch in absolut letzter Konsequenz. Aber da steckt natürlich auch schon sehr viel Sascha Prüfer da drin. Also das ist jetzt nicht so hier sehr hierarchisch, so von wegen Schröder entscheidet alles. Auf kurze Sicht wäre es wahrscheinlich so, dass er dann am Samstag an der Seitenlinie stehen würde. Auf lange Sicht fände ich das schwierig zu verkaufen, wenn du jetzt sagst, ja, das hat jetzt irgendwie nicht funktioniert und jetzt machen wir halt mit Sascha Prüfer weiter.
Wäre rein aus finanzieller Sicht interessant, weil den bezahlt man ja schon.
Den bezahlt man schon, das ist richtig. Aber irgendeinen anderen Co-Trainer bräuchte man ja dann auch noch wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Also ganz alleine machen kann das dann auch nicht. Also wenn man jetzt dazu kommt, würde ich sagen, dann musst du einen Cut setzen. Und dann ist natürlich die spannende Frage, was machst du? Gehst du dann wieder in Richtung, ich sag mal, Trainer mit Entwicklungspotenzial? Oder gehst du eher wieder in die Richtung gestandener Trainer, der vielleicht sicherer jetzt Ergebnisse liefert? Und du sagst, ja, auf kurze Sicht, Meisterschaft können wir jetzt eh nicht mehr holen. Und dann ist ja egal, absteigen werden sie auch nicht. Könntest du natürlich auch sagen, du gehst nochmal auf die Entwicklungskarte. Aber wie kriegst du das dann verkauft?
Aber so eigentlich, immer noch nicht.
Genau. Es ist ein bisschen pietätlos.
Ja, genau. Nein, ich bin ehrlich gesagt, ich finde es auch immer blöd, wenn Trainer rausgeworfen werden, weil ich irgendwie auch immer finde, man sollte denen mehr Zeit geben, mehr Chancen geben. Und das Problem ist, dass es echt schon viel Zeit vergangen ist, leider Gottes.
Vor allem beim HFC wäre es vielleicht irgendwann mal wichtig, da so ein bisschen Kontinuität reinzubekommen.
Ne? Also ja,
ich habe nochmal nachgeguckt, seit Florian Schnorrenberg 2021 gegangen wurde, hat es kein Trainer mal über 500 Tage im Amt geschafft, und davor gab es ja jetzt auch nicht so viele.
Seit Sven Köhler ist das eigentlich
ein. Genau, der Name musste.
Das Problem ist auch, dann hast du wieder das Thema an der Backe, dass du ja Robert Schröder noch die kommende Saison, wenn er dann keinen anderen Job findet oder man sich nicht auf eine Auflösung des Vertrags wie im Fall Zimmermann einigt, hast du ihn halt finanziell noch auf der Payroll.
Genau, und auch eine Abfindung würde ja Geld kosten.
Insofern, genau. Kleines PS vielleicht noch. Pro und Contra. Im Sommer gab es auch eins. Und da war ich dafür, dass Marc Zimmermann Trainer bleibt übrigens, weil ich gesagt habe, Kontinuität, der hat die Vizemeisterschaft geholt, der war nah dran und Landespokal.
Ja, Ergebnis war nicht. Was ist jetzt mit deiner Kontinuität?
Warum hast du Fußball ist ein Ergebnissport.
Okay. Na gut, ich bin sehr gespannt, wie das auf eure beiden Kommentare, wo wir jetzt schon so ein bisschen Eindruck bekommen haben, wie ihr da so argumentiert. Und natürlich auch, was dann am Mittwoch geschehen wird. Oder am Donnerstag oder wann auch immer dieses
Krisentreffen. Jetzt noch ein schönes Thema, oder?
Na, jetzt kommt
eigentlich doch noch was.
Ne? Nee, jetzt kommt doch erst noch das furchtbare Thema.
Ich weiß, das war Ironie.
Ich dachte, 25 Minuten haben wir jetzt
Krise geredet und jetzt kommen wir noch zum Krawall. 25
Minuten schon, um Gottes Willen.
Jetzt kommen wir zum
Krawall. So, die Krawalle gegen Chemie Leipzig, das war ja auch ein Freitagsspiel, glaube ich, oder?
Ja, ja, da ging es so los.
Freitagsspiele.
Erster Punktverlust, 0-0.
Ja, stimmt, da ging es los.
Und da ging die ganze Scheiße los.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt kam die Strafe. Erzählt mal, was es für eine Strafe gibt.
ja, der NUFV hat geurteilt. Lange hat es gedauert, 2 Monate recht genau. Immer wieder nachgefragt, da hieß es ja, es gibt nochmal neue Erkenntnisse und so weiter und so fort. Jetzt haben sie geurteilt. Recht deutlich, was aber jetzt auch nicht überraschend kommt, es war sogar vielleicht sogar noch mehr zu erwarten. Es sind 32.150 Euro, die der HFC zahlen muss. Davon können 12.860 Euro, da frage ich mich immer, wie man sowas zusammenrechnet, aber gut, für sicherheitstechnische und gewaltpräventive Maßnahmen fließen. Also vielleicht nochmal die Glaswand im Stadion nochmal doppelt machen, damit das nächste Mal keine Pyrotechnik drüber fliegt, oder noch mehr Ordner einstellen. Sowas stelle ich mir da wahrscheinlich drunter vor. Oder vielleicht auch nochmal irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen Sozialarbeit, dass die vielleicht...
Ja, sowas, ist da sowas auch drin? Oder ist
ich hoffe, das ist ja eigentlich vernünftig, ne, dass man vielleicht mal ein bisschen, ja, Streetwork oder sowas macht. Naja, also ungefähr ein Drittel, sage ich mal, ein bisschen ganz grobes Kopfrechnen kann dafür verwendet werden, aber letztendlich bezahlen muss es der HFC, also kann es nicht mehr in Spieler investieren oder in, ja, neue Fanartikel. Dazu eine Blocksperre auf Bewährung. Das betrifft die Blöcke 19 und 12, sagt jetzt erstmal, glaube ich, dem gemeinen Zuhörer nichts. 19 ist aber der Ultrablock, also der Stimmungsblock, wo immer die Choreo hochgezogen wird und die Fackeln gezündet. Und 12 ist quasi der links, also wenn man jetzt auf der Haupttribüne sitzt und guckt auf den Gästeblock links davon, der Block, der also am nächsten beim Gästeblock dran ist, wo es ja auch so ein bisschen zu Zusammenstößen dann kam während des Spiels. Weiß nicht, muss man nochmal alles rekapitulieren, was da passiert ist?
Also für mich nicht, aber wir können
danke, kurz mal. Aller Kürze, also Chemiefans Pyro geworfen, Provokation, dann HFC-Fans auf dem Platz und ja, sind los und dann auch auf Spieler und Jagdszenen und ja.
Genau, alles das, was man nicht haben möchte.
So, die Bewährung, vielleicht das noch kurz zu erklären, greift laut Aussage von NUFV, Nordostdeutscher Fußballverbandsgeschäftsführer Till Dalitz, bei sämtlichen Vorfällen, die die Sicherheit im Stadion betreffen, sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, sprich, ja, so ganz genau wollte das uns nicht ausdefinieren, wahrscheinlich um sich dann nicht ärztlich zu sagen, der Dalitz hat so gesagt, also wenn eine Fackel gezündet wird, ist strafbar, gibt eine Geldstrafe, wissen wir, ist aber jetzt, glaube ich, noch niemand, was grundsätzlich die Sicherheit im Stadion gefährdet.
Ja.
Genauso wie, oh, der Schiri pfeift wieder eine Scheiße, ich schmeiß mal meinen Bierbecher, der fliegt dann irgendwo neben die Eckfahne, wo aber keiner war. Wahrscheinlich auch noch nicht, aber ich glaube, wenn du dann den Spieler triffst oder die Fackel irgendwo,
genau, dann wird's langsam.
Turnetz, dann ist, glaube ich, aus. Und wenn wir sowas wie Jena oder Chemie Leipzig nochmal sehen, dann ist es natürlich sicher und dann wird es ein Spiel geben ohne Ultras im Stadion.
Ja. Kommt das dann drauf an, welche Blöcke da dann Verursacher sind sozusagen, oder ist das dann, ach, dann werden die Blöcke einfach gesperrt.
Ja.
Okay.
Das ist dann vielleicht so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, sippenhaft, aber naja.
Na gut, jetzt, man kann sich im Stadion ja theoretisch auch relativ gut, ja, von einem in den nächsten Block bewegen. Ich glaube,
die Ultras, die stehen zu ihrem Block, die würden jetzt nicht einfach auf die Haupttribüne sich setzen.
Ja, ja,
das wäre dann absolut. Und das ging jetzt natürlich rein danach, wo war der Krawall aus dem Spiel, wo sind die Leute aufs Feld gelaufen, das war eben dann der Block 19 und die Krawalle gab es eben da an dem Gästeblock. Vielleicht kurz noch ergänzend, was mit Leipzig? Ja, das Urteil kommt noch. Die werden natürlich auch noch ganz ordentlich bestraft werden für die Pyrotechnik und die aufs Feld geflogen ist und so weiter.
Die Urteile, die Spieler betreffend, gab es ja auch schon.
Gab es schon, genau. Und vielleicht noch so als ganz ergänzend, es wäre sogar noch mehr möglich gewesen. Der NUFV hat gesagt, ja, der HFC hat sich sehr kooperativ gezeigt, hat sehr aktiv mitgewirkt an der Aufarbeitung. Wie jetzt in der Pressemitteilung vom HFC von gestern zu lesen war, wo sie auch gesagt haben, wir akzeptieren, also sie gehen nicht in Berufung, haben sie auch schon einen Täter ermitteln können von den, ja, ich glaube, es waren so 50, 60 werden es gewesen sein, die auf dem Platz waren, die mehr oder weniger Sachen gemacht haben dann letztendlich auf dem Platz, versuchen weitere zu finden, was die Polizei auch gerade noch tut, die Ermittlungsverfahren laufen noch, war die Aussage, die letzte. Also es wäre sogar noch mehr möglich gewesen, so bis in die Richtung von 50.000 hätte wohl der Strafenkatalog hergegeben. Also man hat schon ein bisschen was erlassen, aber trotzdem ist das natürlich für den Verein ja schon eine erhebliche Strafe. Ist nochmal rund 14.000 mehr, als man für die Jena-Randale zahlen musste. Ist auch nochmal mehr, als man im letzten Herbst zahlen musste nach dem DFB-Pokalspiel gegen St. Pauli, wo es jetzt zu einer Spielunterbrechung kam wegen Pyro-Zünderei. Da waren es 30.000, was aber auch damit zu tun hatte, dass es ein DFB-Spiel war.
Also wieder ein bisschen kompliziert.
Ja. Aber man kann schon sagen, damit hast du, ja, mit 30.000 hast du einen Spieler, einen sehr guten, in der Regionalliga, sage ich mal, ein halbes bis dreiviertel Jahr bezahlt, so mal zur Relation.
Ist schon schwierig. Also ist es schwierig, müsste nicht sein oder wäre schöner, wenn es halt nicht sein müsste, aber auf der anderen Seite halt mit der Vorgeschichte und so weiter auch verständlich, dass die Strafe so ausfällt.
Absolut.
Und da gibt es ja auch immer, weil du gesagt hast, wie diese Zahlen zustande kommen, also die 12.860 für präventive Maßnahmen können wir jetzt nicht erklären, aber die anderen, das setzt sich dann auch so zusammen mit Pyrofackel, kostet so und so viel.
Wie so ein kleinen Katalog, wo dann steht ja, Pyrofackel gezündet, so viel geworfen, so viel noch jemanden dabei gefährdet, so viel Spieler läuft, Zuschauer läuft aufs Feld, so viel Gefährdungslage entstanden, dann nochmal, also es ist schon...
Es muss dann alles durchgezählt werden.
Der Rechts- und Verfahrenordnung des NOV ist das schon alles genau festgelegt. Also es ist jetzt nicht irgendwie.
Klingt ein bisschen verrückt, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch in Ordnung, weil wenn man es halt bewerten will oder wenn man da eben eine Strafe für finden will, dann muss es ja irgendwie ein bisschen so ein paar Leitlinien folgen.
Der FC hat jetzt auch gesagt, ja, man arbeitet jetzt irgendwie in diversen Foren, das aufzuarbeiten. Es wäre natürlich mal schön, dass man nicht immer nur wieder sagt, wir stellen die Uhr danach und in einem halben Jahr passiert es dann wieder. Mhm. Dass man da vielleicht mal irgendwie wegkommt, aber allein mir fehlt ein wenig der Glaube. Also es ist ja nun ein wiederkehrendes Problem und man scheint da die Idioten halt nicht vollends in den Griff zu bekommen. Obwohl gewisse Sachen ja nicht mehr ganz so im Stadion auftreten. Also ich erinnere mich ja auch noch an schwierige Rufe bei Spielen gegen Jena.
Das stimmt, da ist man schon.
Das hat man schon länger zum Glück nicht mehr gehört. Aber ja, diese Gewalt und dieses Gehabe, dass man sich irgendwie produzieren muss, das ist irgendwie schwierig rauszubekommen. Ja, nicht nur aus dem HFC-Stadion, sondern generell aus dem Fußball.
Absolut, und es kostet dann leider Gottes viel Geld, was man gerne woanders eingesetzt hätte. Okay. Damit da ein Strich drunter, wenn das Urteil BSG ist, das werden wir natürlich auch noch zumindest mal nennen. Wahrscheinlich dann in der nächsten Folge oder wann auch immer.
Und ganz spannend, ja, das nächste Spiel dann in Jena, wo ja dann die große Randale war. Also da könnte die Bewährung vielleicht schon ins Wackeln kommen. Ich will es nicht beschreien, aber es ist natürlich ein Spiel. Das zweitbrisanteste oder das gleich neben Chemie Leipzig ist Jena so das rote Tuch und da sind ja die beiden Blöcke nebeneinander. Ihr könnt gerne diese Folgen da, wo wir das auseinandergedröselt haben, was da so passiert ist, nochmal euch anhören. Also da besteht natürlich auch wieder Konfliktpotenzial. Mal gucken.
Genau, davor aber noch, bevor es dann nach Jena geht, Pokal gegen Turbine. Jo. Was, also eigentlich Turbine spielt?
Landesliga aktuell Zweiter, spielen eine ziemlich gute Saison, doch zum ersten Mal jetzt überhaupt im Viertelfinale des Landespokals, war noch schon überhaupt zum ersten Mal im Achtelfinale, haben dann im Achtelfinale einen Verbandsligisten rausgekegelt mit Westerhausen. Und sich damit halt das Highlight-Spiel gegen den HFC verdient, spielen auch zu Hause am Felsen. Jetzt am Samstag 13 Uhr und die Mitteldeutsche Zeitung überträgt live.
Nein, doch nein. Das ist Wahnsinn. Ich habe mir hier einen Spieler aufgeschrieben.
Genau.
Mustafa Amari.
Und du wolltest jetzt fragen, wer ist eigentlich Mustafa Amari?
Erklärt das denn mal den Leuten, wer ist
Mustafa Amari? Mustafa Amari spielt bei Turbine Halle. Ist auch dort, ich würde dich jetzt mal sagen, der Unterschiedsspieler war vor 10 Jahren, ungefähr 10 Jahren, 10, 12 Jahren, galt er mal als ganz großes Talent beim HFC, durfte da auch so ein bisschen in die Profimannschaft reinschnuppern, also in die dritte Liga, hat er 2 Einsätze sammeln können, war auch mit dem Trainingslager. Die große Karriere wurde es aber nie, weil er so ein bisschen, kann man glaube ich schon so sagen, Disziplinprobleme hatte, nicht immer der austrainierteste war. Aber wer ihn mal halt Fußball spielen sehen, der weiß schon, dass das ein echt richtig guter Kicker ist. Zeigt er jetzt auch bei Turbine. Und ja, kommt zu einem Wiedersehen.
Am Samstag kann er das dem HFC nochmal zeigen.
Am Samstag kann er es auch dem HFC nochmal zeigen, wobei das natürlich für den HFC eine absolute Pflichtaufgabe ist.
Ja, da ist, glaube ich, besteht kein Zweifel, aber man kann es sehen bei uns sehr, sehr gut. Ab 13 Uhr fängt das Spiel an.
Genau.
Darüber werden wir dann reden und einer wird nicht dabei sein.
Genau. Malik Fakro, der Doppeltorschütze vom Freitag.
Jetzt schießt er einmal Tore und schon
ist er wieder weg. Schießt er Tore und dann ist er weg. Es ist Länderspielpause, das heißt für den einzigen Nationalspieler im Trikot des HFC, es ist Länderspielreise. Wie man so weiß, Fakro ist ja Auswahlspieler des Libanon aktuell. Hat er bei der letzten Länderspielpause auch einen großen Anteil daran gehabt, dass der Libanon auf einem guten Weg zum Asien-Cup 2027 ist. Hat getroffen, hat im ersten Spiel, also es gab 2 Spiele, die Libanon beide gewonnen hat, im ersten Spiel war er sehr, sehr beteiligt am 1-0 am Erlösenden und im zweiten Spiel hat er selber auch getroffen. Jetzt geht's nächste Woche Dienstag gegen die Fußballweltmacht Brunei. Das kann ich ja nicht genau sagen, weil die Spiele meistens aktuell aufgrund der Sicherheitslage im Nahen Osten und generell so in den asiatischen Ländern in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgetragen werden. Nagel mich darauf jetzt bitte nicht fest. Jedenfalls geht es nächsten Dienstag gegen Brunei. Das ist dann das vorletzte Spiel. Im letzten Spiel wird es dann wahrscheinlich um den Gruppensieg gehen. Das ist dann aber erst später. Aber noch die viel größere Geschichte dahinter ist, Malik Fakro wird nicht nur das Spiel gegen Turbine Halle verpassen, was er wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen, verkraften kann. Denn er wird in den nächsten Tagen Vater. Der Termin ist am 5.
Die positive Nachricht.
Da genau,
ist die positive Nachricht.
Das ist der nette Rausschmeißer. Oh. Das ist der nette Rausschmeißer. Malik Fakhru wird Vater. 15. ist der Geburtstermin. Er kriegt einen Sohn mit seiner Frau, die im Sommer mit nach Halle gezogen ist. Ja, und wird aber die Geburt leider Gottes verpassen. Ich habe mich schon mal vor ein paar Wochen mit ihm drüber unterhalten. Ja, er ist da sehr, sehr, wie man das halt so ist, sehr, sehr euphorisch, sehr, sehr gespannt, was das für ihn bereithält, die ganze Geschichte. Ist noch so ein bisschen ungläubig, kann sich noch nicht so richtig vorstellen, wie es sein wird, seinen Sohn im Arm zu halten. Aber ja, das wird er ja dann machen,
und wenn
er
wieder zurück ist. Vielleicht lässt sich das Kind ja noch Zeit, das kann ja auch immer ein bisschen...
Vielleicht lässt also es sich ein bisschen ja Zeit, bis,
berechneter
bis Termin Papa, ist Papa ja, Malik wieder zu Hause ist.
Genau, ist ja nicht immer das, wo es dann auch wirklich schlüpft, sag ich genau mal. Insofern kann das ja auch noch klappen.
Absolut, das wäre ihm zu gönnen, wenn er da dabei sein kann. Seine Frau ist mittlerweile auch wieder in Essen, in Malik Fakhrus Heimatstadt, wo er zur Welt gekommen ist, weil das Kind auch dort zur Welt kommen sollte.
Sie ja, das macht es ja noch komplizierter.
Sie ist jetzt seit Anfang, naja gut, ich glaube im Endeffekt, wenn er dann ja, zurückfliegt, ob ja, er dann, weiß ich nicht, nach Leipzig oder Berlin fliegt oder gleich irgendwo Richtung Ruhrpott, das macht es dann glaube ich auch nicht. Und er hätte auch, hat er mir erzählt, vom Verein die volle Unterstützung gehabt, wenn er jetzt hier gewesen wäre, hätte zu jeder Zeit nach Essen fahren können, um dabei zu sein. Ja, da steht der Profifußball dann auch mal zu vollkommen zu Recht ein Stück hinten an.
Absolut. So,
jetzt wollen wir den netten. Hoffentlich beschwingt und schießt 3 Tore in die
Ja, Jena. Er soll jetzt für den Libanon ganz viele Tore schießen und dann für den HFC noch viel, viel mehr.
Dummerweise ist das Spiel halt erst nächsten Dienstag und das Spiel in Jena dann schon wieder am Freitag.
Na und?
Ja,
aus dem Flugzeug, aus Feld.
Auch, ist auch meine Meinung. Nur beim letzten Mal gab es auch die Konstellation Dienstag, da war es Samstagspiel und da saß er zuerst draußen. Aber na, vielleicht, gut, wenn er gegen Bruna jetzt einen Dreierpack macht und dann als frisch gebackener Papa zurückkommt, also
viel dann kann mehr. Man ihn ja, dann kann man ihn ja nicht,
dann auf kann man ihn nicht draußen lassen, nee.
Okay, mit welchem Trainer auch immer dann, aber das werden wir dann sehen und wir freuen uns erstmal auf das Spiel am Samstag. Und ich glaube, das danach ist doch auch wieder ein Freitagabendspiel, oder?
Genau.
Gegen Jena.
In Jena, ja. 20 Uhr.
Das überträgt, glaube ich, der
MDR.
Mitteldeutsche
Rundfunk. 20.20 Uhr spricht sehr dafür. Das ist so eine klassische Fußball-TV-Zeit.
Na gut. Beim nächsten Mal du dann Pro und Contra. Saaletaler,
Julius. Pro und Contra Saaletaler, oh, da habe ich eine Meinung. Na gut, das dann beim nächsten Mal. Ja, danke fürs Zuhören. Danke euch beiden, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt und uns das alles erzählt habt. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Und dann, oder vielleicht schon vorher, mal sehen, was so passiert auf dieser Welt. Vielleicht schiebt man noch eine Sonderfolge ein. Na, mal gucken.
Wir werden sehen.
Also, bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.
Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.